Guten Morgen. Schön, euch zu sehen hier inmitten dieser liebevoll gestalteten Adventsdeko. Schön, auch mal wieder hier zu sein nach doch einigen Jährchen, wie ich nachgerechnet habe. Und ich möchte euch ganz liebe Grüße mitbringen von unserer Gemeinde in Endersbach. Wir machen ja auch gerade aktiv das Beste draus. Unsere Gottesdienste werden auch per Livestream übertragen auf YouTube. Und wir haben 3 Bands, die wir auch nur ohne Singen genießen dürfen. Und ansonsten sind unsere Meetings per Skype oder Zoom möglich. Aber wir sind sehr froh, dass nichts ausfallen muss. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin bei uns in der Gemeinde im Leitungsteam, unter anderem für Öffentlichkeitsarbeit und Gottesdienste zuständig. Ansonsten bin ich verheiratet, habe 2 erwachsene Töchter und bin außerdem in der Grundschule aktiv im Bereich Sprachbildung. Da geht es natürlich ziemlich rund in der Schule, wie ihr euch vorstellen könnt. Ich habe euch heute keine Adventspredigt mitgebracht, aber spannende Gedanken zu einer Zusage an uns von Jesus. Vielleicht habt ihr auch die Erfahrung gemacht, dass man euch fragt, warum seid ihr eigentlich Christen? Oder fühlt euch keiner anderen Religion zugehörig? Und bei der Antwort darauf geht es nicht um Argumente, sondern um eine Person. Und die entscheidende Frage lautet, wer ist dieser Mann aus Nazareth? Denn mit diesem Mann steht und fällt unser Glaube. Er ist so glaubwürdig, wie dieser Mann glaubwürdig ist. Er ist so interessant, wie dieser Jesus interessant ist. Uns ist sicher allen klar, Jesus Christus ist das Attraktivste, was der christliche Glaube zu bieten hat. Wenn dieser Mann aus Nazareth so entscheidend ist, dann geht es bei unserem Glauben nicht entscheidend um Fragen der Moral, des Lebensstils, eines bestimmten Programms oder Weltanschauung, sondern es geht entscheidend um ihn, um Jesus Christus. Wir kennen ihn alle. Wir sind begeistert von ihm, haben schon zig Predigten von ihm gehört. Wir glauben an ihn. Wir leben mit ihm, weil wir überzeugt davon sind, er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Soweit mal. Deswegen komme ich zur zweiten Frage. Die ist nicht zentral und entscheidend, aber alles andere als unwichtig. Denn sie ist sehr aufschlussreich. Diese Frage lautet, wer sind eigentlich wir? Es ist immer interessant, wenn man mal die Anhängerschaft von irgendwas untersucht. Die soziologischen Ansichten von Anhängern. Es verrät sehr viel. Wer sind eigentlich die, welche eine bestimmte Partei wählen? Wie sind die, welche Fan eines bestimmten Musikers oder Politikers sind? Eine persönliche Leidenschaft für etwas vermitteln? Oder was sind das für Leute, die sich für Humanität, Gleichberechtigung, Gerechtigkeit einsetzen? Aber auch, was sind das für Zeitgenossen, die sich noch an der Bibel orientieren oder ihre Zeit, Finanzen und Begabungen für diesen Jesus einbringen? Diese Frage ist verräterisch und hochinteressant. Für wen hält Jesus seine Nachfolger? In seiner Bergpredigt sagt er ganz viel dazu, indem er aufzählt, wer in seinen Augen glücklich zu schätzen ist. Und hier stellt Jesus auch die Frage, wer seid eigentlich ihr? Und da steht, wir lesen jetzt in Matthäus Kapitel 5, ihr seid das Licht der Welt. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Ihr seid das Licht der Welt. Wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. So, lasst euer Licht vor den Menschen, leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Salz für die Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Ziemlich kühn. Jesus geht damit ins Universale. Er sagt nicht, ihr seid das Salz in der Suppe oder ihr seid das Salz in eurer Gemeinde. Hier steht, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Welt. Ihr seid, und ich zähle selber auch dazu, kam euch auch schon der Gedanke, das ist ganz schön hochgestochen. Vielleicht eine gewollt übertriebene Provokation. Auf jeden Fall eine Schuhnummer zu groß für mich. Denn ich bin ein fehlerhafter Mensch, habe Probleme, die ich nicht lösen kann, habe nicht wenige schwache Seiten, mache viele Fehler. Also ich bin eine fragwürdige Existenz. Und Jesus sagt, ihr seid. Und ich soll dazugehören. Ich kann da nur ungläubig reagieren. Aber Jesus sagt das ohne Wenn und Aber. Und er begründet das auch nicht. Jesus ist gegen meine Meinung der Meinung, ihr seid, und er zählt mich und euch dazu. Kann ich diesen Satz verantworten? Ist er nicht von mir? Diesen Stiefel habe ich mir nicht angezogen. Das sagt Jesus. Das kann nur er. Diese Würde wird uns zugewiesen. Und das ist fremd, wie das meiste aus der Bergpredigt. Aber er sagt, ihr seid, ohne Wenn und Aber. Und Jesus weist uns zwei Bildbedeutungen zu. Das Bild des Lichts ist einleuchtend, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Licht ist lebensnotwendig. Ohne Licht gäbe es kein Leben. Aber wieso Salz? Warum nicht Pfeffer? Hätte doch was. Oder Chili. Das haut rein. Klar, Salz ist unverzichtbar in der Küche, aber soll ja gar nicht so gesund sein. Kennt ihr übrigens die schwäbische Gewohnheit, dass man, wenn man Besuch kriegt, von der Brezel das Salz abpult, damit der Gast nicht so viel Durst bekommt? Also Salz macht auch durstig. Aber welche Bedeutung weist Jesus dem Salz zu? Fakt ist, dass es keine anderen Bibelstellen gibt, die das Wesen der Jüngerschaft so kurz und prägnant auf den Punkt bringen. Deswegen fragen wir uns, warum ist Salz so wichtig? Quintus Plinius, ein römischer Schriftsteller, schreibt, zwei Dinge sind die wichtigsten im Leben. Sol es sal. Sol, als Bild von Sonne, auch gleich Licht. Licht und Salz, sol es sal. Das ist eine jahrhundertalte Erfahrung. In der Antike nennt man das Salz das weiße Gold. In Afrika gab es Salzstraßen, die über 1000 Kilometer lang sind. Karawanen waren Monate unterwegs, um sie zu erreichen. Es gab die Salzsteuer. Und wir kennen Städte mit diesem Namen. Salzgitter, Salzufern, Salzburg und so weiter. Und im Griechischen heißt Salz nicht Salz, sondern Hall. Auch da kennen wir ganz viele Namen, wie Bad Reichenhall und Schwäbisch Hall. Denn dort gab es Salzlager. Und Israel hatte eine Sonderrolle. Da gab es das Tote Meer, Yam Halmalach, mit 30% Salzgehalt. Damals konnte man dort Salz gewinnen. Also Israel war privilegiert. Opfertiere wurden mit Salz eingerieben. Also man wusste, wovon Jesus in diesem Bild sprach. Worin liegt denn die Bedeutung von Salz? Ich möchte in meiner Predigt auf drei Definitionen eingehen, mit denen auch wir alle ganz viel anfangen können. Erstmal ist Salz würzende Kraft. Es ist das einzige Gewürz in der Welt, welches absolut lebensnotwendig ist. Es ist Tatsache, dass unser menschlicher Organismus keine 3 bis 4 Wochen ohne Salz überleben kann. Wir können alle ohne leckere Gewürze auskommen. Ich zum Beispiel liebe Vanille und Chili und Zimt, aber Salz ist das einzige in der Welt, als einziges lebensnotwendig. Es ist ein lebenswichtiges Mineral, welches im Körper zum Teil in Knochen festgebunden ist, zum Teil im Blut und Gewebewasser zirkuliert. Bisschen was aus der Biologie. Wir können diesen Salzgehalt sogar schmecken, nämlich in unseren Tränen. Und etwa 200 Gramm beträgt der Salzgehalt im Körper. Ohne Salz wären die Zellen nicht lebensnotwendig, nicht lebensfähig, die Organe würden nicht funktionieren und der Wasserhaushalt geriete aus dem Lot. Vor einiger Zeit habe ich von einem Selbstversuch einer Ernährungsexpertin gelesen, die es 4 Wochen lang ohne Salz versucht hat. Eine Woche hat sie durchgehalten und gemeint, das war die schlimmste Woche meines Lebens. Nachvollziehbar oder nicht, sie hat es so empfunden. Auf die Ausführung zur Lebensnotwendigkeit folgt die Frage, worin liegt eigentlich generell die Bedeutung von Würzkraft? Der Mensch ist ein Wesen, welcher das Fade nicht will. Das kennzeichnet ihn. Er mag nicht gern Fades. Ihm ist auch nicht gerne langweilig. Eine ähnliche Stufe. Beim Essen geht es ja nicht darum, das Essen hinter sich zu bringen. Wir bringen ja auch nicht das Leben hinter uns. Also ein Gewürz bringt Sachen auf den Geschmack. Auch unser Leben braucht Würze. Und Jesus, der dieser Meinung ist und dich und mich dazu zählt, sieht uns also als erfreuliches Gewürz, welches das Leben auf den Geschmack bringt. Somit würde was absolut Lebensnotwendiges fehlen, wenn es uns als Nachfolge nicht gäbe. Unser Glaube, unsere Botschaft darf und soll unsere Mitmenschen auf den Geschmack bringen, auf das Lebensnotwendige. Die zweite Kraft des Salzes ist konservierende Kraft. Es ist ein Konservierungsmittel, das einzige in der Antike. Alle organischen Stoffe und Lebensmittel haben die Tendenz zur Fäulnis. Erst recht im Orient. Die Hitze fördert schnelle Zersetzung. Stellt euch vor, wenn Dinge faulen, ist es kein erfreulicher Anblick. Es ist nicht ästhetisch. Der Mensch ist ein Wesen, dem es ekelt, wenn es Fäulnis sieht und riecht und schmeckt. Das ist eine tiefe Aussage, die das menschliche Geheimnis aufzeigt. Warum ekelt es uns? Wir wenden uns ab. Das ist eine natürliche Abwehrreaktion, eine Schutzreaktion. Warum ist das so? Der tiefe Grund ist, wenn wir Fäulnis wahrnehmen, begegnen wir dem Sieg des Todes über das Leben. Und dieses Vergängliche erschreckt uns. Deswegen leben wir in dieser Sorge und diese verstärkt sich beim Anblick von Fäulnis. Deshalb waren die Menschen so dankbar über das Salz. Es gab im Orient sogar Dankgebete, denn Salz stoppt den natürlichen Zersetzungsprozess. Irgendwie ganz geheimnisvoll. Salz dringt in die Umgebung ein, löst sich auf und dadurch steigert sich die Qualität und verleiht den Dingen auch Dauer. Es stoppt die Fäulnisvorgänge. Jesus hat sich was dabei gedacht, uns dieses Seid zuzumuten. In uns steckt etwas, was Zersetzungsprozesse in dieser Welt stoppt. Eine Gegenkraft. Der bekannte Theologe John Stott hat einmal gesagt, es ist Zeit, dass die Christen aufhören, das Fleisch der Gesellschaft dafür zu verurteilen, dass es verdirbt, wenn ihm das konservierende Salz entzogen wurde. Dritte Definition. Die Kraft des Salzes ist reinigend, hat Schärfe, Biss. Früher wurden neugeborene Babys mit Salz eingerieben. Die wurden nicht krank. Salz hat Powerkräfte. Nicht wie Sahne. Jesus sagt nicht, ihr seid das Sahnehäubchen der Welt. Das würde nichts bewirken. Aber Salz ist angriffig. Ein gewöhnungsbedürftiges Wort, aber beinhaltet, dass wir nicht von Angst beherrscht sind, sondern von Mut. Denn Salz greift an, bringt sich ein und steckt uns mit dieser Kraft an. In frommen Szenen gab es früher oft die falsche Meinung, wir sind rein, deswegen müssen wir uns absondern, Reine erhalten, Sünden vermeiden, ständig auf der Hut sein, uns abschotten. Das war ein defensives Verständnis von Reinheit. Immer mit der Vorgabe, pass auf. Vielleicht kennen es manche von euch noch aus der Kindheit. Die Warnungen, da gehst du besser nicht hin. Pass ja auf. Bei mir war es noch so, als Teenie, ich durfte eher nicht auf Partys oder Diskos oder ins Kino. Okay, dürfen wir zurzeit auch nicht. Deswegen wissen wir alle, wie das ist. Aber wir hatten früher ja nicht mal Fernsehen oder MP3-Player oder Social Medias. Abschotten. Leben ist mehr als aufpassen. Jesus hatte eine offensive Vorstellung von Reinheit. Er hatte Tischgemeinschaft mit Sündern, wurde deswegen beschimpft. Wir wissen, manche Dinge kann man sich nur sagen, wenn man gemeinsam an einem Tisch sitzt. Das wusste Jesus. Und wir merken auch, wie uns das gerade fehlt, diese Art von persönlicher Gemeinschaft. Mit dieser Kraft des Salzes kann man andere anstecken. Es gibt nicht nur ansteckende Erkrankungen, wie wir leider ja weltweit mitbekommen. Und gut und klug ist es, sich und andere zu schützen. Aber es gibt auch ansteckende Gesundheit. Diese Kraft hat Jesus freigesetzt. Er war nicht von Angst motiviert. Er war kontaktfreudig, gesellig. Und dazu braucht es Mut. Gut, diesen wollen wir aktuell mal ein bisschen zurückstecken. Denn gerade ist Vorsicht besser als Nachsicht. Und Rücksichtnahme und Respekt geht gerade vor. Aber wir erfahren, auch in unserer Situation, Angst blockiert. Um am Beispiel vom Salz zu bleiben, diese Kraft hat keine Angst vor Vergänglichkeit. Sie greift an, hält lebendig. Auch Licht hat keine Angst vor Finsternis, sie vertreibt sie. Ihr kennt sicher das chinesische Sprichwort, besser als über die Finsternis zu schimpfen, ist es ein Licht anzuzünden. Dürfen wir aktuell auch gerne umsetzen. In unserer unterschiedlichen Kommunikation besser anzuzünden als zu schimpfen. Drei Definitionen von Salz. Also welche Kräfte sagt uns in diesem Bild Jesus zu? Unser Glaube ist würzend, schmackhaft, hat Biss und ist lebenserhaltend und wirkt Zersetzung entgegen, ist reinigend und ansteckend. Also Jesus ist der Meinung, dass in mir und in dir etwas reingelegt ist, was diese Auswirkungen auf deine Umgebung hat. Jesus setzt voraus, in uns ist etwas anders als sonst üblich, weil wir die sind, die ausschließlich auf ihn bauen, sich an ihm orientieren, im Leben und im Sterben. Sein Wesen ist in uns hineingelegt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, stellt Paulus fest. Das ist der entscheidende Unterschied. Deswegen schwimmen wir oft gegen den Strom und nicht im Mainstream. Aber darauf brauchen wir uns nichts einzubilden, im Sinne von, ich bin da schon anders als der oder die. Die Andersartigkeit von uns kommt daher, dass Jesus in uns am Wirken ist. Es ist sein Werk. Er macht uns anders. Er steckt uns an. In der Urgemeinde nannten sich Christen Heilige. Sie sahen sich als von etwas ergriffen sein, fasziniert, von ihm ausgefüllt. Der Platz Nummer 1 war besetzt. Heiligkeit meint für die ersten Christen vor allem Zugehörigkeit zu Christus. Die Gemeinschaft der Heiligen, von der wir heute noch in unserem Glaubensbekenntnis sprechen, meint die Gemeinschaft aller Christen, zu Christus gehörenden Menschen. Paulus schreibt seine Gemeinde in Korinth. Das gilt auch für euch, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Verdankt ihr allein Gott. Und mit ihm hat er euch alles geschenkt. Christus ist Gottes Weisheit für uns. Durch ihn haben wir Anerkennung von Gott gefunden. Durch ihn gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Und durch ihn sind wir auch von unserer Schuld befreit. Eine Heiligkeit von Menschen, Dingen und Orten außerhalb von Christus gibt es nicht. Niemand kann durch seine Leistungen, Anstrengungen, etwa durch besonders frommes Leben oder gute Taten, lobenswerte Ethik, die eigene Heiligung vorantreiben. Es ist und bleibt ein Geschenk Gottes. Übrigens, der Begriff Heiliger kommt im Neuen Testament nie in der Einzahl vor. Nie im Singular, sondern immer im Plural. Wir sind also Licht kontra Finsternis, Salz kontra Vergänglichkeit. Obwohl dieser Unterschied lebensnotwendig ist, entscheidend wichtig ist, sind diese Bilder keine Abschottungsmerkmale. In diesen Bildern ist Bewegung drin, da kreist nichts um sich selber, sondern strahlt Licht aus. Licht ist nicht zu verbergen, ist sichtbar. Lebenserhaltende Kräfte verändern gemeinsam. Als Christen kreisen wir nicht sprachlich um uns selber. Diese Bildqualität kommt immer im Plural daher. Es heißt nicht, du bist, sondern ihr seid. Dieses ihr seid geht nur gemeinsam, schafft keine nur allein, bezieht andere mit ein, ist kommunikativ, herausfordernd und ansteckend. Wir brauchen keine Bollwerke zu bauen, sondern sind mutig. Denn das Wesen von Salz greift an. Licht strahlt aus. Diese Bilder sind keine Ermahnung und kein Appell, kein Gebot im Sinne von jetzt seid mal endlich sonst. Es ist reine Feststellung. Ihr seid. Genau betrachtet eine Zusage. Jesus sagt uns also zu, zusammenfassend, ihr seid wohlschmeckend, lebenserhaltend, ansteckend. Also nicht verstecken und verkriechen ab, sondern nicht um sich selber drehen, auf eigene Möglichkeiten schauen. Nicht unterschätzen, was Gott aus uns machen kann. Das kann uns manchmal sprachlos machen, denn wir sind fragwürdig, kennen den Geist der Unsicherheit und Minderwertigkeit, aber wir sollten nicht unterschätzen, was Jesus aus uns machen kann und machen will. Obwohl in der Bibel auch steht, als letzter Vers, selbst junge Männer und Mädels stolpern und werden müde und auch Ältere werden matt, aber, zeigst du mal das Bild vom Adler, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht müde werden. Adler, Luft und Flügel, welche Lebensfreude, Kraft und Zuversicht steckt in diesem Bild. Welcher weite Horizont. Ich liebe dieses Bild. Abheben und fliegen. Kennt ihr dieses Gefühl auch? Also ich kenne es gut, nämlich ich träume ganz oft davon. Im Traum ist es ganz leicht. Abheben, fliegen. Über Abgründe, über die Canyons. Es ist jedes Mal ein unglaublich tolles Gefühl. Gut, wahrscheinlich auch für diejenigen, die es sonst irgendwie umsetzen. Sportflieger oder was ähnliches. Ich kenne es leider nur aus dem Traum, aber es ist wirklich voll cool. Dieses Bild zeigt auf, Jesus stutzt nicht unsere Flügel, sondern er verleiht Flügel. Jesus verleiht durch seine Einschätzung, ihr seid unserer kleinen Existenz eine weltweite Bedeutung. Er hat etwas in uns hineingelegt, was diese Welt dringend braucht. Zum Schluss die Frage, wie leben? Vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, letzte Woche im ARD war das eine Themenwoche mit dieser Fragestellung. Angesichts der Tatsache, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der sich Werte immer mehr relativieren, können wir doch gar nicht anders als wohlschmeckendes, konservierendes, lebenserhaltendes und wohlschmeckendes Salz zu sein, oder? Wir sollten uns kopfüber in eine Welt stürzen und das genießen, was schön ist und es dem Geschmack und der Helligkeit unseres gotterfüllten Lebens überlassen, das zu sein, was Gott in uns hineingelegt hat. Vielleicht wollt ihr im Alltag daran erinnert werden, könnt ihr haben. Ich habe nämlich nach langer Suche diese winzigen Salzpäckchen entdeckt mit dem Aufdruck, was ihr seid, passt in jedem Geldbeutel. Draußen neben dem Hygienespender ist ein Körbchen, da kann man sich die rausnehmen. Gerne auch zwei oder drei, jemand mitnehmen. Es hat genug. Und euch herausfordern lassen, in euren Begegnungen andere mit herauszufordern. Und mit dieser großartigen Zusage von Jesus anzustecken. Amen. Danke.